Orientierung geben, für die Schwachen eintreten, für die Überwindung von Gewalt eintreten. Ja, das ist Aufgabe der Kirche.
Glaube, Liebe, Hoffnung. Denkanstöße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll. Hören Sie theologische Impulse aus der Mitte unserer Akademiearbeit.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unserer Podcast Glaube, Liebe, Hoffnung. Mein Name ist Dietmar Merz, Akademieleiter in Bad Boll. Und ich freue mich heute über einen ganz besonderen, auch sehr prominenten Gast, Professor Dr. Heinrich Bedford-Strohm, ehemaliger bayerischer Landesbischof, ehemaliger Ratsvorsitzender EKD und derzeit Vorsitzender des Weltkirchenrats. Herzlich willkommen, Herr Strohm.
Ja, hallo, Herr Merz.
Ja, unser Anlass unseres Gesprächs ist der 80. Todestag des evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer. Er wurde am 9. April 1945 als persönlicher Gefangener Adolf Hitlers im KZ Flossenbürg hingerichtet. Ja, unser evangelischer Theologe Dietrich Bonhoeffer gilt als einer der wichtigsten Vertreter des Widerstands im Nationalsozialismus und er hat es sogar nach Rom geschafft, in den Vatikan, zusammen mit Elisabeth von Thadden. Vielleicht wissen Sie das, zwei evangelische Christen, die bei der Renovierung der Mathildenkapelle tatsächlich ins Deckenmosaik aufgenommen wurden. Als Märtyrer, als Zeugen des Glaubens, als Heiliger. Das wäre meine erste Frage an Sie, Herr Bedford-Strohm. Ist Dietrich Bonhoeffer ein Heiliger? Er wollte es ja, glaube ich, nie sein.
Er hat ausdrücklich darüber geredet und er hat gesagt, er will ausdrücklich Abstand davon nehmen, je ein Heiliger sein zu wollen. Es kommt also jetzt sehr darauf an, was man unter Heiliger versteht. Natürlich ist Dietrich Bonhoeffer ein Vorbild. Er ist eine Quelle der Inspiration für Menschen auf der ganzen Welt. Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen, ganz besonders auch Menschen in sehr schwierigen Lebenssituationen, Menschen, die unter Diktatur leiden, so wie Bonhoeffer selbst. Und er hat ganz vielen Menschen überall auf der Welt viel Kraft gegeben und er tut es bis heute. Und so ist es jedenfalls bei den Menschen, die man in der katholischen Kirche auch als Heilige verehrt, auch. Von daher gibt es sicher diese Parallele, aber ob man dieses Wort verwenden will oder nicht, das muss jeder selber entscheiden.
Ich meine, wenn jemand so kurz eigentlich gelebt hat und sein Werk ja letztlich auch nicht vollenden konnte, sein theologisches Werk, da kann man ja dann viele Interpretationslinien auch ausziehen. Das macht natürlich auch eine Schwierigkeit aus im Umgang mit Bonhoeffer. Zurzeit erscheint ja ein neuer Film am 13. März in den deutschen Kinos, Erstaufführung aus in Amerika produziert, Pastor Spy Assassin, also Pfarrer, Spion, Attentäter. Das ist ja ein ganz anderer Untertitel, wie noch bei der Biografie von Bethke, Theologe, Christ, Zeitgenosse. Also es zeigt eine gewisse Konnotation in der Interpretation Bonhoeffers. Ja, man muss fast vermuten, er wird hier vereinnahmt für ein Widerstandsrecht, das ganz auf eine ganz eigene Art interpretiert wird. Sie haben die Diskussion wahrscheinlich mitverfolgt und haben dazu auch eine Meinung.
Naja, ich habe ja selber die Erklärung mit veröffentlicht, die dazu geführt hat, dass es diese Diskussion gibt. Wir haben in der Zeit auf einer ganzen Seite im Oktober Alarm geschlagen, sozusagen, gegenüber der Instrumentalisierung Bonhoeffers für die Trump-Kampagne, für die christlichen Nationalisten in den USA. Das war ja damals noch kurz vor der Wahl. Und wir haben das in einer deutsch-amerikanischen kleinen Arbeitsgruppe gemacht. Die Präsidentin und der Präsident der amerikanischen und der deutschen Bonhoeffer Gesellschaft, die Herausgeber der Gesamtausgaben, ich selber als Gründer der Dietrich Bonhoeffer Forschungsstelle für öffentliche Theologie. Und wir haben einfach darauf hingewiesen, dass Bonhoeffer hier von völlig falscher Seite vereinnahmt wird. Er hat sich klar gegen Nationalismus ausgesprochen. Er hat den Blick von unten, den Vorrang für die Schwachen immer ins Zentrum gestellt. Er ist für soziale Gerechtigkeit, für Gewaltfreiheit, für Überwindung von Gewalt eingetreten. Also vieles, wo im Moment die Impulse in eine komplett gegenteilige Richtung gehen durch den Präsidenten der USA. Und das konnte man nicht öffentlich so stehen lassen. Und deswegen haben wir hier ein klares Wort gesagt. Die Angehörigen Bonhoeffers haben dann glücklicherweise auch in dieser gleichen Linie auch nochmal eine Erklärung verabschiedet, die auch breite Beachtung gefunden hat. Und was mich besonders gefreut hat, ist, dass die Schauspieler dieses Films gegen die rechte Vereinnahmung bzw. Bewerbung dieses Films selbst klar Position bezogen haben. Und man kann jetzt sehen, der Film ist ja inzwischen auch in die deutschen Kinos gekommen, auf Deutsch, dass man da auch klare Konsequenzen gezogen hat. Bei der deutschen Bewerbung des Films ist es komplett anders. Der Untertitel Pastor Spy Assassin ist auch in Deutschland ganz bewusst weggelassen worden, weil der eben nicht wirklich Bonhoeffer trifft in dem Sinne. Er wurde auf einem amerikanischen Filmplakat mit einer Pistole in der Hand dargestellt. Die hat er nie in der Hand gehabt und er ist bis zum Ende seines Lebens Pazifist geblieben, hat sich das extrem schwer gemacht. Und deswegen ist die Art, wie das beworben wurde, dann eben wirklich im Sinne von Andeutungen, die deutlich sagten, wenn die Wahl vorbei ist, dann könnte es sein, dass die Widerstandssituation gegeben ist, dass also die demokratisch gewählte Regierung auf eine Stufe gesetzt wird mit den Verbrechern des Dritten Reiches. Gegen Hitler sind plötzlich diejenigen, die am 6. Januar das Kapitol gestürmt haben. Eine völlig absurde Verdrehung von Bonhoeffer. Dagegen musste Klarstellung bezogen werden.
Also wenn er diesen Dreischritt in seinem Vortrag Kirche vor der Judenfrage, April 33, mahnen, Opfer verbinden oder sich um Opfer kümmern, dem Rat in die Speichen fallen, das ist ja dieser dritte Schritt des Widerstandsrechts, dann hat es einen ganz bestimmten Kontext, ja, der eben nicht uminterpretiert werden kann, dass es nachher den Sturm aufs Kapitol legitimiert. Und er hat ja in seiner Ethik auch immer eine Bereitschaft zur Schuldübernahme. Er war ja hochreflexiv, hochkritisch sich selbst und seinem Handeln gegenüber. Das alles fällt in diesem Film sozusagen weg.
Das ist jedenfalls, er hat in dem Film wird er auch dargestellt als jemand, der sich sehr viele Gedanken macht und der es sich sehr schwer macht. Den Film würde ich jetzt nicht einfach auf eine Stufe setzen mit der amerikanischen Instrumentalisierung und der Bewerbung. Da muss man schon unterscheiden. Die Schauspieler, auch der Regisseur, haben sich ja klar davon distanziert und haben gesagt, sie haben einen ganz anderen Film gemacht. Und sie haben das verstanden als einen Film, der gegen Ungerechtigkeit, gegen das Unterdrücken der Schwachen eintritt, für Zivilcourage eintritt. Ich war selber bei der Premiere des Films der Deutschen und ich habe auch meinen Respekt dafür zum Ausdruck gebracht, dass der Regisseur und die Schauspieler diesen Film eben ganz anders interpretieren und will das auch respektieren. Deswegen würde ich sagen, man sollte den Film ruhig anschauen. Die Betonungen sind in der Tat so, dass mir da vieles fehlt. Etwas ein Eintreten für soziale Gerechtigkeit, für die Friedensbewegung, würde man heute sagen. Das passt nicht in das Trump-Bild rein. Aber das ist etwas unterbetont. Aber man kann diesen Film als Anfangsbeschäftigung mit Bonhoeffer nehmen. Man sollte es nur dann vertieft, man sollte es vertiefen. Aber ich würde schon sagen, dass der Film als solcher schon seinen Wert hat. Man muss ihn allerdings kritisch sehen und man muss über die zum Teil absurden Verdrehungen der historischen Abläufe hinwegsehen. Da verstehe ich manches nicht, warum das aus filmerischen oder künstlerischen Gründen notwendig gewesen sein soll, wie man da sagt. Aber das ist natürlich für einen, der sich intensiv mit dem Leben Bonhoeffers beschäftigt hat, schwieriger, das auszuhalten, wenn historisch einfach die Dinge nicht stimmen, als wenn man jetzt sich einfach beeindrucken lassen will von der Persönlichkeit, Bonhoeffers. Und darum soll es ja auch hauptsächlich gehen.
Ja. Kommen wir zu diesem Stichwort friedensbewegt, pazifistisch. War er vielleicht nicht von Anfang an, aber sein Studienaufenthalt in New York hat ihn ja zusammengeführt mit Jean Lasserre und mit Erwin Schütz. Und ich glaube, da hat er es ein bisschen entwickelt. Und er tritt ja dann in der dänischen Insel in Fanø tatsächlich als jemand auf, der hier eine ganze konsequente Nachfolge möchte. Im Sinne, dass Brüder nicht die Waffen gegeneinander richten können. Also in dem aufstrohenden Zweiten Weltkrieg gar der Aufruf zur Kriegsdienstverweigerung. Was würde er denn jetzt sagen zu einem Milliardenbeschluss der EU? Lässt sich da eine Linie ausziehen?
Man muss natürlich immer vorsichtig sein, jetzt Bonhoeffer überhaupt historische Personen zu vereinnahmen für bestimmte heutige politische Fragestellungen. Aber was ganz klar ist, dieser Blick von unten, der eben nicht irgendwie ein zufälliger Nebenaspekt, sondern ein ganz grundlegender Aspekt der Theologie Bonhoeffers ist und sein Wirklichkeitsverständnis. Er sagt, In Christus ist die Welt mit Gott versöhnt und jeden anderen Menschen, auch wenn er Böses getan hat, sehen wir als von Gott versöhnten Menschen. Das ist übrigens nicht von Bonhoeffer, das ist von Paulus, 2. Korinther 5. Und er denkt es nur sehr konsequent durch. Er sagt, man muss sich ganz auf die Weltwirklichkeit einlassen, weil in der Weltwirklichkeit finde ich die Gotteswirklichkeit, aber eben versöhnt in Jesus Christus. Und das heißt natürlich, dass der Bergprediger, derjenige, der die Gewalt überwinden will, der zum Gewaltverzicht aufruft, der muss natürlich wirken hinein in die Welt, in dem, wie wir jetzt mit der Welt umgehen. Jetzt muss man allerdings sagen, dass das Recht auf Verteidigung gegen eine Aggression und den Schutz von Menschen etwa vor Völkermord, das ist etwas, da muss man die ganze Dilemmahaftigkeit schon sehen. So verstehe ich auch Bonhoeffer, dass er das Dilemma da sieht und er sagt, es kann sein, dass ich Schuld übernehmen muss, und um Menschen zu schützen. Und deswegen glaube ich schon, dass wenn Menschen vor Völkermord geschützt werden müssen, dann und es nur mit der Waffe geht, dann würde ich denken, dass von Bonhoeffers Denken her das auch dann vielleicht notwendig sein muss, aber nie so, dass man sich damit zufrieden gibt und sagt, das ist jetzt normal, sondern es ist absolut nicht normal. Es ist Schuld, wenn ich die Waffe in die Hand nehme und auch wenn ich es für ein gutes Ziel tue, nämlich um Menschen zu schützen. Deswegen glaube ich, man kann das Verantwortungspazifismus vielleicht nennen. Ich glaube, das wäre die Richtung, in die Bonhoeffer heute gehen würde. Und da spielt natürlich eine ganz große Rolle, das Geld. Also wenn man unglaubliche Summen in Verteidigung investiert. Das ist in gewissem Maße jetzt vielleicht notwendig, weil die USA eben, weil wir uns davon unabhängig machen müssen. Aber wenn ich mir vorstelle, mit wie viel wenig Milliarden im Vergleich der Hunger mindestens intensiv bekämpft werden könnte, wenn nicht überwunden werden könnte, und jeden Tag 20.000 Menschen sterben, weil sie nicht genug zu essen haben, dann macht einen das fast irre, sich vorzustellen, dass so ein irrer Betrag für Militär ausgegeben werden soll. Und ich glaube, dass die Frage, ob man in der Lage ist, Menschen zu schützen und sich zu verteidigen, nicht nur eine Frage des Geldes ist, sondern auch von sicherheitspolitischer Intelligenz ist. Und deswegen habe ich schon meine Fragen, aber ich verstehe auch, dass man sich von einem Präsidenten nicht mehr abhängig machen kann, der zum Teil völlig irre Gedanken und Entscheidungen trifft. Deswegen muss Europa sich da neu aufstellen. Aber die Unverhältnismäßigkeit des Ausgebens von Geld für Militär und für Verteidigung auf der einen Seite, aber dafür, dass Menschen genug zu essen haben auf der Welt, auf der anderen Seite, die muss man schon in aller Deutlichkeit auch beim Namen nennen.
Also verantwortliches Handeln, sagt er, glaube ich mal, das ist schon vornherein nicht festgelegt. Das muss irgendwie wirklichkeitsgemäß jeweils abgewogen werden. Da passt vielleicht auch so ein Satz, ein berühmter Satz dazu, wie schlimmer als die böse Tat ist das böse Sein. Dann muss man immer schauen, ja, wie gewichtet sich das jeweils. Und eben auch nicht das alles dann unter eine billige Gnade stellen, würde er sagen, gell? Sondern Sie haben es ja genannt, auch mit der Bereitschaft daneben zu liegen. Aber sozusagen als das kleinere Übel Ultima Ratio gewählt. Das sind ja ganz schwierige Momente, die wir gerade als drängende Fragen der Zeit durchmachen. Wo würde denn jetzt da Bonhoeffer die Rolle der Kirche sehen? Was wäre die Aufgabe der Kirchen mitten in dieser Zeit?
Also ganz sicher die Verbindung von Spiritualität und Dasein für andere. Das ist etwas, was ich, glaube ich, durch das ganze Denken Bonhoeffers zieht. Er spricht einmal von der christlichen Existenz als Beten, Tu des Gerechten und Warten auf Gottes Zeit. Das ist für mich ganz persönlich, davon lebe ich. Das ist für mich die Leitlinie. Beten, tun des Gerechten und warten auf Gottes Zeit. Du kannst nicht, natürlich beten wir. Wir glauben daran, dass Gott wirkt. Also beten wir. Aber du kannst nie beten, ohne dich um das Gerechte zu bemühen oder dich anrühren zu lassen von der Not des anderen. Gott lieben und den Nächsten lieben, das Doppelgebot der Liebe, das hat Jesus uns gegeben. Und deswegen ist es völlig unmöglich, sich die Politik programmatisch sozusagen zur Seite zu legen und sagen, das Eigentliche ist das Beten und die Politik ist irgendwie so ein Anhängsel. Nein, beides gehört zusammen. Und wenn mich die Not des Nächsten wirklich anrührt und ich sie überwinden will, ja, natürlich muss ich dann auch politische Dinge einbeziehen, weil natürlich ganz viele politische Entscheidungen auch Not verursachen oder umgekehrt Not überwinden können. Und das Warten auf Gottes Zeit, was er als Drittes dann noch angehängt hat, davon lebe ich im Moment, denn ich würde ja alle Hoffnung verlieren, wenn ich nicht wüsste, nein, am Ende gehen wir nicht auf ein dunkles Loch zu, sondern auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, weil Gott diese Welt nicht den Bach runtergehen lassen will. Aber ich muss warten. Ich muss warten können, warten auf Gottes Zeit. Das ist ganz wichtig, dass Bonhoeffer dieses Dritte auch noch hinzugefügt hat.
Warten und pressieren würde jetzt hier Blumhardt sagen, also beide Bewegungen. Ja, Bonhoeffer formuliert es ja dann als Wegbereitung des Letzten im Vorletzten. Also wahrscheinlich braucht es beides. Sie plädieren ja in diesem Sinne auch für eine öffentliche Kirche in der pluralistischen Gesellschaft, die da ein klares Profil hat, einerseits das Spirituelle zu leben, andererseits die Tat des Gerechten zu tun und sich einzumischen und alle Themen, die sozusagen auf der Agenda der Welt stehen, auch als ihre Themen zu nehmen.
Also Bonhoeffer hat sich dazu auch klar geäußert. Er hat in der Ethik einen Satz gesagt oder eine Passage da geschrieben, die mich immer wieder von neuem berührt. Er hat darüber gesprochen, wie wir uns selbst betrügen, wenn wir tugendhaft handeln, wenn wir untadelig leben, wir brechen die Ehe nicht, wir morden nicht, wir stehlen nicht, wir tun das alles. Aber wir halten uns raus aus der öffentlichen Auseinandersetzung, weil es da Konflikte geben könnte. Und wir nehmen nicht Position zu dem Unrecht in der Welt um uns herum ein. Da sagt er, das ist ein Selbstbetrug. Und da ist er sehr scharf, sehr deutlich. Und das ist für mich eigentlich die Grundlage für meine öffentliche Theologie, dass eben nochmal das Beten, das Tun des Gerechten und das Warten auf Gottes Zeit zusammengehört. Und deswegen sage ich immer mal diesen Satz, wer fromm ist, muss auch politisch sein. Nicht parteipolitisch natürlich, nicht, dass man irgendeinem politischen konkreten Programm den Heiligenschein aufsetzt oder jetzt seine eigene politische Meinung auf der Kanzel zum Besten gibt und die Leute können sie nicht wehren, weil der Pfarrer das Rederecht hat. Das wäre völlig daneben. Nein, aber aus geistlicher Bedrängnis heraus Orientierung geben, für die Schwachen eintreten, für die Überwindung von Gewalt eintreten, ja, das ist Aufgabe der Kirche. Und wenn ich Bonhoeffer nicht völlig verkehrt lese, ist das genau, was er gemeint hat. Er sprach davon, dass Kirche nur Kirche ist, wenn sie für andere da ist. Und auch für andere, mit anderen, Kirche mit anderen ist. Und das sind alles Worte, die sind nicht irgendwie aus dem Kontext gerissene Dinge, die man sich jetzt holt, weil es einem ins Programm passt. Das ist wirklich Kern der Bonhoefferschen Theologie.
Das ist ja fast wie eine Definition von Akademiearbeit. Da, ja, freuen wir uns, weil tatsächlich so ich das auch verstehe, das eine nicht ohne das andere. War Bonhoeffer ein konsequenter Inkarnationstheologe damit? Ich meine, er formuliert ja auch mal, das ist einer von mich der wichtigsten Sätze von ihm, wenn man völlig darauf verzichtet, etwas aus sich selbst zu machen, sei es ein Heiliger, ein Gerechter, sondern ganz in der Diesseitigkeit lebt, mit allen Herausforderungen, ja, das Leiden Gottes in der Welt also ernst nimmt, dann denke ich, das ist Glaube, dann ist man ein Mensch, dann ist man ein Christ.
Ja, das sind schon starke Aussagen und in der Tat so, er nimmt die Inkarnation wirklich ernst. Er nimmt ernst und das ist auch für ganz persönliche Abgründe, die sich auftun, für die Seelsorge, was ganz wichtig ist. Er spricht konsequent von dem leidenden Gott, also dass das Mitleiden Gottes am Leiden der Welt. Das thematisiert er. Wenn wir die Theodizee-Frage stellen, warum lässt Gott so viel Böses zu? Ja, da muss man auf Bonhoeffer hören und muss sich klar machen, dass der Gott, von dem wir sprechen, einer ist, der am Kreuz geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also der sozusagen in Christus die Gottverlassenheit, das klingt jetzt paradox, aber das ist für mich extrem wichtig, weil das heißt doch, dass all diese Gefühle der Gottverlassenheit, des Leidens, der Abgründe, die sind Teil des Wesens Gottes. Der thront nicht da irgendwo oben im Weltraum oder in den ewigen Jagdgründen und regiert da die Welt und führt uns womöglich an Marionetten und sagt, du machst jetzt das und dann drücke ich auf den Tsunami-Knopf. Nein, das ist nicht Gott. Unser Gottesbild ist häufig noch so geprägt. Bonhoeffer zerstört es. Boniface sagt, nein, es gibt kein Deus ex machina, der da oben sozusagen jetzt dann runterhämmert und dann wird die Welt anders. Nein, er in Beziehung mit uns, sogar in der Ohnmacht,
Genau.
bringt er Energie rein, die die Welt verändern kann. So ist es bei Jesus Christus gewesen. Und da ist vieles, worüber man nachdenken muss, was kein philosophisch konsequentes System ist. Aber die Impulse Bonhoeffers, wie er vom leidenden Gott spricht, die finde ich auch für die Seelsorge ungeheuer wichtig.
Ja, nur der leitende Gott kann helfen.
Ja.
Ja, einfach immer Spitzensätze von ihm, die man natürlich auch ein bisschen reiben muss, dass sie ihren Duft
Ja.
entwickeln. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch und ich lade ein zu einem Ergänzungsschlusssatz. Dietrich Bonhoeffer verdanke ich vor allem.
Dass ich grenzenlos hoffen kann, so wie er es mal gesagt hat. Und der Satz bewegt mich jeden Tag, den er auch in seinem Abschnitt über den Willen zur Zukunft gesagt hat. Es mag sein, dass morgen der jüngste Tag anbricht. Dann wollen wir gerne die Arbeit für eine bessere Welt aus der Hand legen. Vorher aber nicht.
Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen und Fragen zur heutigen Folge können Sie uns gerne über unsere E-Mail-Adresse pressestelle@ev-akademie-boll.de oder über Instagram oder Facebook zusenden. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Herzliche Grüße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll.